Gott schenke uns ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, lassen Sie mich mal mit einer ganz steilen These heute früh beginnen. Ich sage jetzt mal, es ist wahr, wir Menschen bringen selten Gutes zu Wege. Meistens tun wir nicht, was Gott von uns will. Und selbst wenn wir dann doch ausnahmsweise mal tun, was wir sollen, nämlich einander zu lieben, dann gerät das daneben. So hat die Geschichte begonnen, die ich Ihnen jetzt erzählen möchte. Jakob liebte seinen Sohn Josef. Das war grundsätzlich nicht falsch, aber er liebte ihn mehr als seine anderen 11 Söhne. Und damit fing das Übel an. Der Vater zog Josef vor. Wenn die anderen Söhne arbeiten mussten, blieb Josef zu Hause. Der Vater schenkte ihm ein schönes Kleid, in dem stolzierte er herum, so als sei er etwas Besseres. Und das bildete er sich wohl auch ein. Er verpetzte die Brüder und schwärzte sie beim Vater an. Eines Morgens fing er gar an, einen Traum zu erzählen. Stellt euch vor, heute Nacht habe ich geträumt, Sonne, Mond und 11 Sterne würden sich vor mir verneigen. Die 11 Brüder waren darüber so wütend, dass sie Josef nach dem Leben trachteten. Draußen auf den Schafweiden waren sie, alle 11, 3 Tagesmärsche von zu Hause entfernt, bei Wind und Wetter, der Sonne und auch den wilden Tieren ausgeliefert. Da sahen sie Josef kommen in seinem schönen, bunten Kleid. Da kommt der Träumer, den packen wir uns jetzt, dann hat er ausgeträumt, so sagten sie. Macht halblang, sagte Ruben, der Älteste, und versuchte, das Schlimmste zu verhindern. Macht euch an dem doch die Finger nicht dreckig. Wir wollen ihn lieber hier in die Grube werfen. Also packten sie ihn, zogen ihm sein angeberisches Kleid aus und warfen ihn in eine ausgetrocknete Zisterne. Das Kleid beschmutzten sie mit dem Blut einer geschlachteten Ziege und schickten es dem Vater, der denken sollte, dass ein Lieblingssohn von wilden Tieren gefressen worden sei. So saß nun Josef unter der Erde im trockenen Wasserloch. Und gewiss wäre er umgekommen, wenn nicht gerade eine Karawane vorbeigekommen wären. Kaufleute mit kostbarer Ware auf ihren Kamelen unterwegs nach Ägypten. Kommt, sagte Juda zu seinen Brüdern, das ist eine Idee. Den verkaufen wir Josef als Sklaven, dann brauchen wir uns nicht an ihm zu vergreifen und machen sogar noch einen schönen Gewinn. So kam Josef als Sklave nach Ägypten zu Potiphar, dem königlichen Finanzminister. Und Gott war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles gelang. Er konnte sich hocharbeiten zum Verwalter des Finanzministers. Ja, der ließ ihn seine Arbeit machen und ließ es sich gut gehen. Und weil es dem Finanzminister gut ging, ging es Josef auch gut. Das hielt genau so lange, bis Potiphars Frau sich in ihn verliebte und versuchte, ihn zu verführen. Doch Josef ließ sich aus Treue zu seinem Herrn nicht darauf ein. Das kränkte die zurückgewiesene Frau und sie hängte Josef eine versuchte Vergewaltigung an. Das war zwar die totale Verdrehung der Tatsachen, aber Josef landete im Gefängnis und er saß erst einmal mehrere Jahre unschuldig. Im Gefängnis war Josef bei seinen Mitgefangenen beliebt. Bekanntlich verstand er sich ja darauf, Träume zu deuten, und diese erwies sich gelegentlich als zutreffend, im Guten wie im Schlechten. Was blieb einem auch in aussichtsloser Lage im ägyptischen Kerker als das? Nach einigen Jahren, da suchte sogar der Pharao nach einem, der seine Träume deuten konnte. So wurde Josef aus dem Kerker direkt zum Pharao gerufen. Von 7 fetten und 7 mageren Kühen hatte der Pharao geträumt, die aus dem Nil herausstiegen. Er hatte im Traum gesehen, wie die 7 fetten Kühe aufgefressen wurden von den 7 mageren. Sieben gute, fette Jahre, sagte Josef daraufhin voraus, und dann sieben dürre Hungerjahre. Und er riet zu einer umsichtigen Vorratswirtschaft. Und weil dem Pharao diese Rede weise und verständig erschien, wurde Josef umgehend mit der Durchführung beauftragt. Er wurde der mächtigste Mann unter dem Pharao, ägyptischer Wirtschaftsminister. In einem ersten Siebenjahresplan verfolgte er eine entschlossene Bevorratungspolitik. Und in einem zweiten Siebenjahresplan erfolgte die planvolle Ausgabe der angesparten Lebensmittelreserven an die hungernde Bevölkerung. Darüber hinaus konnten Wirtschaftsflüchtlingen aus den Nachbarländern Katastrophenhilfe gewährt werden. Zu Preisen, versteht sich, mit denen Josef einen ordentlichen Gewinn erzielte. Von überall her strömten die ausländischen Kunden herbei, um in Ägypten Korn zu kaufen. Und so kamen auch eines Tages seine Brüder. Josef gab sich ihnen zunächst nicht zu erkennen. Er verkaufte ihnen Getreide und rettete sich so vor dem Hungertod. Zugleich aber beschuldigte er sie der Spionage, behielt einen als Geisel und schickte die anderen nach Hause, damit sie den jüngsten daheim gebliebenen Bruder Benjamin auch noch herholten zum Beweis ihrer Unschuld. So ließ er die Brüder allerhand Ängste ausstehen und trieb seine Willkür mit ihnen. Erst beim erneuten Wiedersehen gab Josef sich zu erkennen und es kam zur Versöhnung. Und schließlich wurde auch der alte Vater Jakob nach Ägypten geholt und schloss seinen totgeglaubten Sohn in die Arme. Weil in der Heimat immer noch Hungersnot herrschte, erhielten die Brüder und der Vater allesamt Wohnrecht in Ägypten und siedelten sich dort an. Und als dann der alte Vater Jakob gestorben war, wurde er in die Heimat gebracht, um dort sein Grab zu finden. Und dann heißt es am Ende dieser langen Geschichte: Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch ihre Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Sieh, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen und zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Liebe Gemeinde, das ist eine Geschichte mitten aus dem Leben, finde ich. Konzentrierte Lebenserfahrung, verdichtete Gotteserfahrung von Generationen begegnet uns in ihr. Das Auf und das Ab in Josefs Leben, es ist so extrem und von so unwahrscheinlichen Begebenheiten abhängig. Und zuletzt geht alles so gut aus, da liegt es doch wirklich nah, hinter alledem Gottes Handeln zu glauben. Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Dies will uns die Geschichte anschaulich vor Augen führen. Und es kann uns Trost und Warnung zugleich sein. Für die, die unter schlimmen Verhältnissen leiden, ist die Botschaft dieser Geschichte tröstlich. Und für alle, die meinen, man könne sich die Dinge schon für sich zurechtbiegen, ist sie eine Warnung. Denn Gottes Güte ist in dieser Geschichte allemal größer als menschliches Planen. Ja, Gott versteht es, sich menschliche Unzulänglichkeiten und sogar ihre Gemeinheiten und ihre Bosheit nützlich werden zu lassen. Und am Ende dient das, was Menschen Böses wollten, doch nur dazu, Gottes Liebe in der Welt Geltung zu verschaffen. Thomas Mann hat die Josefsgeschichte zu einem großartigen Roman verarbeitet. Und er lässt seinen Josef am Ende sogar zu den Brüdern sagen, wenn es um Verzeihung geht unter uns Menschen, so bin ich's, der euch darum bitten muss. Denn ihr musstet die Bösen spielen, damit alles so käme. Solch eine Einsicht, liebe Gemeinde, die ist wahrlich nicht selbstverständlich. So großmütig kann Josef nur verzeihen, weil er erfahren hat, habe ich Gott auf meiner Seite, was können mir Menschen dann schon tun? Und nur so kann es in dieser Geschichte zum Happy End kommen. Und dann die spannende Frage, liebe Gemeinde, kann es in unserem eigenen Leben auch so ausgehen? Wie ist das bei uns, bei Ihnen und bei mir? Zieht in unserem Leben Gott die Fäden im Hintergrund und lässt trotz aller menschlichen Botschaft am Ende alles gut werden? Ist es auch in unserem Leben möglich, dass alles Leiden vom Ende her besehen sich in einen größeren guten Plan Gottes einordnet und überall da, wo unser Weg steinig war und steil, er doch ohne Umweg zum Ziel führte? Ja, können wir in dem, was wir jetzt gerade erleiden, in der Bosheit, der wir vielleicht in diesen Wochen ausgeliefert sind, in der Ungerechtigkeit, die wir gerade zu tragen haben, tatsächlich darauf hoffen, dass sie nur deshalb notwendig sind, weil sie zu einem guten Ziel führen, zu dem Ziel, das Gott mit uns hat? Ist es so, wie der Apostel Paulus in einer schweren Zeit der Christenverfolgung schreibt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen? Wirklich alle Dinge? Neid und Hass, Mord, Verleumdung, Antisemitismus, Amtsenthebung, Rechtsradikalismus, Ungerechtigkeit, Gefangenschaft? Alle Dinge, sagt die Josefsgeschichte. Es gibt keine Bosheit, kein Leiden, das größer wäre als Gottes Güte. Aber vielleicht, liebe Gemeinde, denken Sie jetzt an Ihr ganz eigenes persönliches Problem. Vielleicht aber auch an die Kriege in der Ukraine oder dem Nahen und Mittleren Osten. Vielleicht haben Sie die Bilder der Erdbebenopfer in Venezuela vor Ihren Augen oder denken an Völkermord, Rassenkonflikte und ethnische Säuberungen. Sollten das wirklich alles nur Werkzeuge in Gottes Hand sein? Nimmt Gott das alles in Kauf, um dann irgendwo auf der Welt auch mal Gutes zu erreichen? Ist das Böse auf diese Weise gar zu rechtfertigen? Nein, ganz bestimmt nicht, liebe Gemeinde. Das wäre zynisch. Gott nimmt nicht das Böse in Kauf. Er will nicht das Böse und er schickt nicht das Böse. Auch nicht nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Sondern er verwandelt das Böse und lässt Gutes daraus erwachsen. Das kann man unserem Gott schon zutrauen. Und Dietrich Bonhoeffer hat das in seinem Glaubensbekenntnis zusammengefasst. Wir haben es gerade gebetet. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und auch will. Liebe Gemeinde, in einem Gesprächskreis zwischen Studierenden und Senioren, den ich vor langer, langer Zeit während meines Studiums in Marburg besucht habe, wurde einmal die Frage behandelt, was hat der Zweite Weltkrieg für Sie und Ihr Leben bedeutet? Und Sie können sich denken, dass da viel von Verlust, von Leid und Schmerz aus eigener Lebenserfahrung benannt wurde. Und man war sich einig, dass ein solcher Krieg das Böseste und Schlimmste ist, was überhaupt denkbar war. Und dann sagte eine Kommilitonin von mir, selbst überrascht von dieser Erkenntnis, aber ohne den Zweiten Weltkrieg gäbe es mich nicht. Meine Großeltern haben sich auf der Flucht kennengelernt. Betretenes Schweigen. Und dann die Einsicht, dadurch wird der Krieg nicht besser und ist auch nicht anders zu bewerten. Aber es ist klar, Gott kann und will aus allem, auch aus dem Bösesten, etwas Gutes entstehen lassen. Das ist wahr. Das gilt genauso wie für Josef, auch für uns. Für das Böse, das wir erleiden und für das Böse, das wir selbst willentlich oder unwillentlich tun. Und wenn wir diese Erfahrung machen, liebe Gemeinde, dann ist das ein Augenblick, an dem sich Himmel und Erde berühren. Und ich wünsche uns viele solcher Momente. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.